ARD.
Ihr hört Schlechte Gesellschaft. Die ARD Polit- und Psychokrimis. Jede Woche ein brisanter Fall. Immer zuerst in der ARD Audiothek. Am besten sofort abonnieren.
August 1945. Sehr glücklich. Harper's Bazaar ist angekommen. Meine Geschichte, die Heldin, hat keine Illustration, dafür einen dummen Absatz über PH, also über mich am Ende, den sie besser weggelassen hätten. Habe sie sofort Grandma geschickt. Mutter hat angerufen. Sehr stolz, hat sie gesagt, hatte die Geschichte aber noch gar nicht gesehen. Ich will hier festhalten, dass ich kein Gefühl dazu hatte, bis ich die Zeitschrift heute Nachmittag in den Händen eines Fremden sah und dachte, dass er heute Abend vielleicht meine Geschichte lesen würde. Erst da fühlte ich etwas.
I could write a book about the way you walk and whisper and look.
Die junge Frau war sicher, dass sie die Stelle bekommen würde.
Ich bin so sicher, dass ich die Stelle bekommen werde, dass ich einfach mitsamt meinem Koffer nach Westchester gefahren bin. Nun sitze ich in einem bequemen Sessel im Wohnzimmer der Christiansens, antworte ernst auf die Fragen, die man mir stellt, und sehe mit meinem dunkelblauen Mantel und dem Barett sogar noch jünger aus als 21.
Sie sah noch jünger aus als 21.
Die Heldin. Kriminalhörspiel nach der gleichnamigen Erzählung von Patricia Highsmith. Aus dem amerikanischen Englisch von Dirk van Gunsteren. Hörspielbearbeitung Uta Maria Heim. Regie Nicole Paulsen.
Ich heiße Lucille Smith.
Haben Sie schon einmal als Kindermädchen gearbeitet?
Mr. Christiansen sitzt mit gefalteten Händen neben seiner Frau auf dem Sofa, die Ellbogen auf die Knie seiner grauen Flanellhose gestützt.
Ich meine, haben Sie irgendwelche Empfehlungen?
Die letzten 7 Monate war ich Hausmädchen bei Mrs. Dwight Howell in New York. Ich sehe ihn an.
Sie sah ihn an und ihre grauen Augen weiteten sich.
Wenn Sie es wünschen, könnte ich von ihr bestimmt ein Empfehlungsschreiben bekommen. Aber als ich heute Morgen ihre Anzeige las, wollte ich nicht warten. Ich wollte schon immer in einem Haushalt mit Kindern arbeiten.
Mrs. Christiansen lächelt kaum merklich über meinen Eifer.
Sie nimmt eine silberne Dose vom Sofatisch, steht auf und bietet sie mir an.
Möchten Sie eine?
Nein, danke. Ich rauche nicht.
Nun, wir könnten natürlich dort anrufen. Aber mein Mann und ich halten mehr von unserem persönlichen Eindruck als von Empfehlungen. Was meinst du, Ronald? Du hast doch immer gesagt, dass du jemanden willst, der Kinder wirklich mag.
15 Minuten später stand Lucille Smith in ihrem Zimmer im Dienstbotenhaus hinter dem großen Haus und schloss den Gürtel ihrer neuen weißen Uniform.
Ich lege ein wenig Lippenstift auf.
Du fängst noch mal von vorn an, Lucille.
Sage ich,
sagte sie,
zu ihrem
Spiegelbild.
Von jetzt an wirst du ein glückliches, nützliches Leben führen und alles vergessen, was früher war. Aber schon weiten sich meine Augen wieder. So sehr, als wollten mich diese Worte Lügen strafen. Wenn meine Augen so groß werden, haben sie viel Ähnlichkeit mit denen meiner Mutter.
Und die gehört zu dem, was ich vergessen muss.
Lucille musste sich auch abgewöhnen, die Augen so aufzureißen. Denn dann sah sie überrascht und sogar unsicher aus.
Und beides geht nicht, wenn man mit Kindern zu tun hat.
Meine Hand zittert, als ich den Lippenstift hinlege.
Sie machte wieder ihr normales Gesicht und strich vorn über die gestärkte Uniform.
Es gibt nur ein paar Dinge, die ich mir merken muss. Ein paar alberne Angewohnheiten, wie die mit den Augen. Dass ich kleine Papierfetzen im Aschenbecher verbrenne oder manchmal die Zeit vergesse.
Kleinigkeiten, die jedem mal passierten.
Sie musste nur gut aufpassen und mit der Zeit würden sich diese Marotten von alleine legen.
Denn ich bin genau wie andere Leute. Das hat der Psychologe mir doch gesagt, oder? Und andere Leute haben mit so etwas überhaupt keine Schwierigkeiten.
Ich gehe durch das Zimmer, setze mich auf die Fensterbank unter dem blauen Vorhängen und betrachte den Garten und die Rasenfläche, die zwischen dem Dienstbotenhaus und dem großen Haus liegt.
Der Garten war länger als breit. In der Mitte befand sich ein Springbrunnen und zwei gepflasterte Wege zeichneten ein schiefes Kreuz auf den Rasen. Dazwischen standen vereinzelte Bänke, etwa unter einem Baum oder in einer Laube, die aussah, als wäre sie aus weißer Spitze.
Ein wunderschöner Garten. Und das Haus ist das Haus meiner Träume.
Ein weißes, zweistöckiges Haus mit dunkelroten Fensterläden, Türen aus Eichenholz, Türklopfern aus Messing, Riegeln, die sich auf Daumendruck öffnen und weite Rasenflächen und Pappeln.
So hoch und dicht nebeneinander, dass man nicht hindurchsehen konnte. So dass man nicht zugeben musste, ja, nicht einmal glauben konnte, es könne irgendwo dahinter noch andere Häuser geben.
Und das Haus der Howells in New York, das mit seinen Regenschlieren, den Granitsäulen und den vielen Ornamenten wie eine altbackene Hochzeitstorte zwischen anderen altbackenen Hochzeitstorten ausgesehen hat.
Unvermittelt stehe ich auf.
Unvermittelt stand sie auf. Das Haus der Christiansens wirkte frisch, freundlich und lebendig.
Hier gibt es Kinder. Dem Himmel sei Dank für die Kinder. Dabei habe ich die noch gar nicht kennengelernt.
Sie eilte hinunter, ging auf dem Weg, der vor der Haustür begann, durch den Garten, blieb kurz bei dem Springbrunnen stehen und betrachtete den pausbäckigen Faun, der aus seiner Flöte Wasser in das Becken spielt.
Wie viel wollen mir die Christiansens bezahlen?
Ich habe es vergessen. Und es ist mir auch egal.
In einem solchen Haus würde ich umsonst arbeiten.
Mrs. Christiansen führte sie nach oben ins Kinderzimmer.
Sie öffnet die Tür zu einem Raum, dessen Wände mit bunten bäuerlichen Motiven geschmückt sind. Mit tanzenden Pärchen und Tieren und blühenden, knorrigen Bäumen. Es gibt zwei Betten aus hellem Eichenholz und der gelbe Linoleumboden ist makellos sauber.
Die beiden Kinder liegen zwischen Bilderbüchern und verstreuten Buntstiften in einer Ecke auf dem Boden.
Kinder, das ist euer neues Kindermädchen. Sie heißt Lucille.
Der kleine Junge steht auf, streckt mir ernst eine verschmierte Hand entgegen und sagt:
Guten Tag.
Lucille nahm die Hand und erwiderte den Gruß mit einem langsamen Nicken.
Und das ist Eloise.
Mrs. Christiansen führte das Mädchen, das kleiner war als der Junge, zu Lucille.
Eloise sieht auf zu mir und sagt:
Guten Tag.
Niki ist 9 und Eloise ist 6.
Ja, ich bemerke,
dass das blonde Haar beider Kinder einen leichten Stich ins Rötliche hat, genau wie bei ihrem Vater.
Sie tragen blaue Latzhosen und keine Hemden. Und ihre Rücken und Schultern unter den Trägern sind sonnengebräunt.
Lucille konnte sich von ihrem Anblick gar nicht mehr losreißen.
Ich kann mich von ihrem Anblick gar nicht mehr losreißen.
Es sind die perfekten Kinder in diesem perfekten Haus. Sie sehen mich offen an, ohne Misstrauen oder Feindseligkeit. In ihren Blicken lese ich nur Zuneigung und kindliche Neugier.
Gekauft. Und die meisten Menschen leben lieber draußen auf dem Land.
Oh mein Gott, was hat sie gesagt? Himmel, ich habe ihr gar nicht zugehört.
Oh ja, 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 Mim. Hier ist es viel schöner als in der Stadt.
Mrs. Christiansen strich dem kleinen Mädchen mit einer Zärtlichkeit über den Kopf, die Lucille faszinierte.
Es ist gleich Zeit für ihr Mittagessen. Sie werden hier oben mit Ihnen essen, Lucille. Möchten Sie Tee, Kaffee, Milch?
Kaffee, bitte.
Gut. Elizabeth wird das Essen in ein paar Minuten hochbringen.
An der Tür bleibt sie kurz stehen.
Sie sind doch nicht wegen irgendetwas nervös, Lucille.
Oh nein, Ma'am.
Dazu besteht auch gar kein Grund.
Sie scheint noch etwas hinzufügen zu wollen.
Sie schien noch etwas hinzufügen zu wollen, lächelte aber nur und ging hinaus.
Ich sehe ihr nach und frage mich, was es wohl ist, das sie noch hat sagen wollen.
Du bist viel hübscher als Catherine.
Ich drehe mich um.
Wer ist Catherine?
Lucille setzte sich auf ein Kissen.
Und als ich all meine Aufmerksamkeit den Kindern zuwende, die mich noch immer mustern, spüre ich, dass die Spannung in meinen Schultern nachlässt.
Catherine war unser voriges Kindermädchen. Sie ist wieder nach Schottland gegangen. Ich bin froh, dass du jetzt da bist. Catherine mochten wir nicht.
Eloise hatte die Hände auf den Rücken gelegt und drehte sich hin und her, während sie Lucille betrachtete.
Nein, Catherine mochten wir nicht.
Niki starrt seine Schwester an.
Du darfst das nicht sagen. Das hab ich schon gesagt.
Ich lache und lege die Arme um meine Knie. Und dann fallen Niki und Eloise in mein Lachen ein.
Ein farbiges Dienstmädchen trat mit einem dampfenden Tablett ein und stellte es auf dem hellen Holztisch in der Mitte des Zimmers ab. Sie war schlank und von unbestimmbarem Alter.
Sie legt Papierservietten an die drei Plätze.
Ich bin Elizabeth Jenkins, Miss.
Und ich heiße Lucille Smith.
Also, ich stelle es Ihnen hier hin, Miss. Rufen Sie einfach, wenn Sie noch irgendwas brauchen.
Sie geht hinaus.
Ihre Hüften unter der blauen Uniform sahen schmal und fest aus. Die drei setzten sich an den Tisch und Lucille hob den Deckel der Servierplatte hoch.
Darunter liegen drei mit Petersilie garnierte Omelettes, die im Sonnenlicht, das auf den Tisch fällt, gelb leuchten. Doch zuvor muss ich die Tomatensuppe und dreieckig geschnittene und mit Butter bestrichene Toastscheiben austeilen.
Ihr Kaffee war in einer silbernen Kanne und jedes der Kinder bekam ein großes Glas Milch.
Der Tisch ist zu niedrig für mich, doch das macht mir nichts aus. Es ist so schön, einfach mit den Kindern hier zu sitzen, wo die Sonne warm und freundlich auf den gelben Linoleumboden, den Tisch und das gerötete Gesicht von Eloise fällt, die mir gegenüber sitzt. Wie angenehm es ist, nicht mehr im Haus der Howells zu sein. Dort bin ich mir immer so unbeholfen vorgekommen. Hier dagegen macht es nichts, wenn ich den Deckel einer Schüssel fallen lasse oder die Soßenkeller auf einem Schoß landet. Über so etwas würden die Kinder nur lachen.
Lucille trank einen Schluck Kaffee.
Willst du gar nichts essen?
Die Tasse entglitt Lucilles Hand und die Hälfte des Kaffees floss über die Tischdecke, die glücklicherweise nicht aus Stoff, sondern aus Wachstuch war.
Das kann man mit einem Papiertuch abwischen.
Du Schweinchen!
Elizabeth wird nichts
Eloise.
Merken.
Eloise!
Wies Niki sie zurecht und holte ein paar Papiertücher aus dem Badezimmer.
Gemeinsam wischen wir den Kaffee auf.
Dad lässt uns immer ein bisschen Kaffee trinken.
Niki setzt sich wieder auf seinen Stuhl. Ich frage mich,
ob die Kinder den Zwischenfall ihrer Mutter gegenüber erwähnen würden.
Sie spürte, dass Niki ihr ein Geschäft anbot.
Tatsächlich?
Er gibt einfach ein bisschen in unsere Milch. Gerade so viel, dass sich die Farbe etwas verändert.
So?
Lucille goss etwas Kaffee aus der eleganten silbernen Kanne in die Milchgläser.
Ja, ja.
Die beiden Kinder schnappten vor Begeisterung nach Luft.
Ma will nicht, dass wir Kaffee trinken. Aber wenn sie es nicht sieht, gibt er uns immer ein bisschen. So wie du gerade. Dad sagt, ohne Kaffee wäre mir der ganze Tag verdorben. Und mir geht es genauso. Catherine hätte uns nie Kaffee gegeben. Oder, Eloise?
Nie im Leben.
Eloise nahm einen großen, genießerischen Schluck aus ihrem Glas, das sie mit beiden Händen hielt.
Ich spüre ein Glühen in mir aufsteigen, das schließlich mein Gesicht erreicht und dort brennt.
Kein Zweifel, die Kinder mögen mich.
Ich denke daran, wie oft ich in der Stadt, während der 3 Jahre, in denen ich als Hausmädchen bei verschiedenen Familien gearbeitet habe,
damals hatte sie gedacht, sie tauge für keine andere Arbeit,
in einen Park gegangen bin, nur um auf einer Bank zu sitzen und den Kindern beim Spielen zuzusehen.
Doch die Kinder dort waren meist schmutzig und haben schlimme Ausdrücke gebraucht. Und ich selbst habe mich immer ausgeschlossen gefühlt.
Einmal habe ich gesehen, wie eine Mutter ihr Kind ins Gesicht geschlagen hat.
Ich weiß noch, dass ich vor Schmerz und Entsetzen gleich davongelaufen bin.
Warum hast du so große Augen?
Lucille zuckte zusammen.
Meine Mutter hatte auch große Augen,
sagte sie langsam und deutlich, als wäre es ein Geständnis.
Aha.
Lucille zerschnitt langsam das Omelett, auf das sie keinen Appetit hatte.
Meine Mutter ist jetzt seit 3 Wochen tot.
Seit 3 Wochen. Und doch kommt es mir so viel länger vor.
Das lag daran, dachte sie, dass sie dabei war, all die hoffnungslose Hoffnung der vergangenen 3 Jahre zu vergessen. Die Hoffnung, ihre Mutter könnte im Sanatorium vielleicht doch noch genesen.
Aber was für eine Genesung hätte das überhaupt sein können?
Diese Krankheit ist ja etwas Zusätzliches gewesen. Etwas, was sie getötet hat.
Es ist sinnlos gewesen, auf eine vollkommene Gesundheit zu hoffen, die meine Mutter,
wie ich weiß,
nie gehabt hat.
Selbst die Ärzte hatten ihr das gesagt. Und sie hatten ihr noch andere Dinge gesagt, und zwar über sie selbst.
Gute, ermutigende Dinge. Dass ich so normal bin, wie es mein Vater gewesen ist.
Ich sehe in Eloise freundliches Gesicht und spüre, wie das tröstliche Glühen zurückkehrt.
Ja, in diesem perfekten Haus, abgeschlossen von der Außenwelt, kann ich vergessen und von vorn anfangen.
Möchtet ihr jetzt Pudding?
Niki zeigte auf ihren Teller.
Du bist ja noch gar nicht fertig.
Ich war nicht sehr hungrig.
Lucille teilte ihren Nachtisch auf die beiden auf.
Wir könnten jetzt rausgehen, zum Sandkasten,
schlug Niki vor.
Sonst gehen wir immer nur morgens, aber ich will dir unsere Sandburg zeigen.
Der Sandkasten war hinter dem Haus, in einem Winkel, der von einem rechteckig angebauten Flügel des Gebäudes gebildet wurde.
Ich setze mich auf die Holzeinfassung, während die Kinder beginnen, wie emsige Zwerge Sand aufzuhäufen und festzuklopfen.
Ich bin die gefangene Prinzessin.
Ja, und ich rette sie, Lüssel. Du wirst sehen.
Die Burg aus feuchtem Sand wuchs rasch.
Sie hat 3 Türme mit Blechfähnchen, einen Burggraben und eine Zugbrücke, die aus dem mit Sand bestreuten Deckel einer Zigarrenkiste besteht.
Lucille sah fasziniert zu.
Im Geist habe ich Brian de Bois Gilbert und Rebecca vor Augen.
Aus dem Roman Ivanhoe von Sir Walter Scott aus dem Jahr 1820.
Ich habe Ivanhoe in einem Zug gelesen und dabei genau wie jetzt alles um mich herum vergessen.
Als die Burg fertig war, legte Niki ein halbes Dutzend Murmeln knapp hinter die Zugbrücke.
Das sind die Guten, die hier gefangen sind.
Er stellt einen 2. Zigarrenkistendeckel hochkant vor sie und häuft eine kleine Barriere aus Sand dagegen. Dann nimmt er den Deckel weg. Der kleine Sandberg steht da wie ein Wall. Eloise sammelt inzwischen kleine Steine vom Boden neben der Hauswand.
Hilfe, Hilfe! Hört mich jemand? Ich bin hier gefangen!
Wo bist du? Wir hören dich!
Im Turm! Ich bin eine Prinzessin!
Wir kommen und retten dich!
Wir schießen das Tor ein und dann stürmen die Guten den Hügel runter und über die Brücke und dann bin ich gerettet.
Nichts verraten, sie wird schon sehen.
Konzentriert schnippte Niki die Steinchen vom Rand des Sandkastens gegenüber dem Burgtor, während Eloise ihm gegenüber hockte und sich mühte, die Schäden an der Burg zu reparieren. Denn außer der gefangenen Prinzessin war sie auch die belagerte Armee.
Eloise, geh du darüber.
Plötzlich hält Niki inne und sieht mich an.
Der kann mit einem Stock schießen. Er legt einen Stein auf das eine Ende und schlägt auf das andere. Das nennt man ein Katapult.
Katapult?
Mensch, woher weißt du das?
Das habe ich in einem Buch über Burgen gelesen.
Toll.
Niki fährt fort, Steinchen zu schnippen. Dass er das Wort falsch ausgesprochen hat, ist ihm peinlich.
Wir müssen die Guten da drinnen schnell befreien. Die sind dort gefangen. Und wenn sie befreit sind, können sie mitkämpfen. Und dann können wir die Burg einnehmen.
Und die Prinzessin befreien.
Zum Angriff, Feuer frei.
Wir stürmen die Burg.
Lucille sah zu und wünschte sich eine echte Katastrophe. Etwas Schreckliches, Gefährliches, das Eloise bedrohte. So dass sie sich zwischen das kleine Mädchen und den Angreifer werfen und ihren großen Mut und Aufopferungswillen beweisen könnte.
Ich selbst würde dabei ernsthaft verletzt werden. Vielleicht durch eine Kugel oder ein Messer. Doch ich würde den Angreifer in die Flucht schlagen.
Dann würden die Christiansens mich lieben und nie mehr fortschicken.
Wenn jetzt plötzlich ein Wahnsinniger auftauchen würde, ein Mann mit blutunterlaufenen Augen, der unflätige Dinge sagte, würde sie sich keinen Augenblick lang fürchten.
Ich würde mich keinen Augenblick lang fürchten.
Ich sehe, wie die Sandmauer nachgibt und der erste Soldat freikommt und taumelnd den Hügel hinunterrollt.
Und noch ein Schuss.
Volltreffer.
Juhu, ja. Die Mauer bricht ein. Ihr seid frei.
Wir kommen raus. Ich bin frei.
Kommt raus. Hier lang, über die Brücke.
Niki und Eloise jubelten. Die Mauer brach vollständig ein und 2, 3, 4 Soldaten folgten dem ersten.
Ihre Streifen wirbeln lustig über den Sand.
Lucille beugte sich vor.
Jetzt begreife ich. Ich bin wie diese guten Soldaten, die in der Burg gefangen gewesen sind. Die Burg ist das Haus der Howells in der Stadt. Und Niki und Eloise haben mich befreit. Nun kann ich lauter Gutes tun. Wenn doch nur etwas passieren würde.
Au!
Das war Eloise. Die beiden Kinder hatten nach derselben Murmel gegriffen, und Niki hatte einen von Eloises Fingern am Rande der Zigarrenkiste eingeklemmt. Lucille nahm die Hand des Kindes.
Mein Herz klopft, als ich das Blut sehe, das in winzigen Tropfen auf der abgeschürften Haut erscheint.
Mein Herz klopft. Blut. Viele winzige Tropfen.
Ah, Eloise. Tut es sehr weh?
Sie sollte die Mumie ja sowieso nicht anrühren.
Trotzig setzte sich Niki in den Sand.
Mein Finger. Hier, das Blut.
Ich drücke ein Taschentuch auf den Finger und stütze Eloise, als sie mit mir ins Haus geht. Ich habe schreckliche Angst.
Ich habe schreckliche Angst. Elizabeth oder Mrs. Christensen könnten mich sehen.
Lucille führte Eloise in das Bad neben dem Kinderzimmer und fand im Medizinschränkchen ein Desinfektionsmittel und eine Mullbinde.
Es ist nur eine kleine Abschürfung, sage ich, und Eloise hört auf zu weinen, als sie sieht, wie harmlos die Wunde ist. Siehst du? Es ist nur ein Kratzer, sage ich. Aber damit will ich das Kind nur beruhigen.
Für mich selbst ist es kein kleiner Kratzer. Es ist schrecklich.
Es war schrecklich und es war am ersten Nachmittag passiert, an dem sie die Aufsicht über die Kinder hatte. Eine Katastrophe, die sie nicht verhindert hatte.
Immer wieder wünsche ich mir, die Verletzung möge an meiner eigenen Hand und doppelt so schlimm sein.
Doppelt so schlimm.
Doppelt so schlimm. Eloise, halte mal den Finger ganz ruhig.
Eloise lächelte, als sie sich den Verband anlegen ließ.
Bitte bestraf Niki nicht. Es war ja keine Absicht. Er ist beim Spielen bloß manchmal ein bisschen wild.
Doch Lucille hatte nicht vor, Niki zu bestrafen.
Ich habe nicht vor, Niki zu bestrafen.
Ich habe nicht vor, Niki zu bestrafen.
Ich will mich selbst bestrafen. Ich will einen Stock nehmen und mir die Spitze in die Handfläche stoßen.
Warum machst du so mit deinen Zähnen?
Weil ich dachte, ich tue dir weh.
Nein, es tut gar nicht mehr weh.
Eloise hüpfte aus dem Badezimmer. Sie sprang auf ihr Bett und lag auf der hellbraunen Tagesdecke, die Ecknähte hatte und bis zum Boden reichte.
Ihr verbundener Finger sieht vor der gebräunten Haut ihres Arms erschreckend weiß aus.
Erschreckend, erschreckend, erschreckend!
Wir müssen jetzt Mittagsschlaf machen,
sagte sie zu Lucille und schloss die Augen.
Ich schließe die Augen.
Bis bald.
Bis bald,
sagte Lucille und versuchte zu lächeln.
Ich versuche zu lächeln.
Sie lief hinunter, um Niki zu holen. Als sie mit ihm die Treppe hinaufging, stand Mrs. Christensen an der Kinderzimmertür. Lucille erbleichte.
Ich erbleiche. Ich glaube, es ist nichts Schlimmes, Ma'am. Nur ein kleiner Kratzer vom Spiel im Sandkasten.
Eloise Finger? Ach was, machen Sie sich keine Sorgen, meine Liebe. Sie haben ständig irgendwelche Kratzer. Das tut Ihnen gut. Es macht Sie vorsichtiger.
Mrs. Christensen ging ins Kinderzimmer und setzte sich auf den Rand von Nikis Bett.
Niki, du musst rücksichtsvoller sein. Sieh nur, was für einen Schreck du Lucille eingejagt hast.
Sie lacht und fährt ihm mit der Hand durchs Haar. Ich stehe in der Tür. Wieder fühle ich mich ausgeschlossen. Diesmal aufgrund meiner Unfähigkeit.
Ich fühle mich ausgeschlossen.
Und doch, wie sehr unterschied sich diese Szene von denen, die sie in den Parks gesehen hatte.
Im Hinausgehen tätschelt Mrs. Christensen meine Schulter.
Bis zum Einbruch der Dunkelheit haben Sie es wieder vergessen.
Einbruch der Dunkelheit?
Einbruch der Dunkelheit, flüsterte Lucille, als sie ins Kinderzimmer ging. Wie schön das klingt.
Wie schön das klingt. Es war einmal ein Stück Holz. Ja, ein ganz gewöhnliches Holzscheit. Wie man es zur Winterzeit in die Öfen oder Kamine legt, um Feuer anzuzünden oder zu heizen.
Während die Kinder schliefen, blätterte Lucille in einer Bilderbuchausgabe von Pinocchio.
Ich liebe Geschichten über alles. Irgendwelche Geschichten. Vor allem aber Abenteuergeschichten und Märchen.
Und neben mir auf dem Bücherbord der Kinder stehen Dutzende davon. Ich werde Monate brauchen, um sie alle zu lesen.
Es macht nichts, dass sie für Kinder bestimmt sind. Ja, mir gefallen diese Bücher sogar noch besser, denn sie sind mit Bildern von hübsch gekleideten Tieren und lebendigen Tischen und Häusern und anderen Dingen illustriert.
Eines Tages war Meister Pflaume dabei,
einen Tisch zu schreinern. Als er sich in der Werkstatt nach dem passenden Holz umsah, erblickte er das Scheit in der Ecke, rieb sich freudig die Hände und murmelte zufrieden vor sich hin.
Mit Pinocchio auf dem Schoß war sie von einem solchen Gefühl des Glücks und der Zufriedenheit erfüllt, dass sie darüber die Geschichte vergaß. Der Arzt im Sanatorium, ein Psychiater, hatte sie ermuntert zu lesen und ihr auch gesagt, sie solle ins Kino gehen.
Seien Sie möglichst oft mit ganz normalen Menschen zusammen. Und denken Sie nicht an das, womit Ihre Mutter zu kämpfen hatte.
Das, womit meine Mutter zu kämpfen hatte.
So hat er es damals umschrieben. Doch vorher hatte er stets von Veranlagung gesprochen.
Eine Veranlagung ist etwas, was wie ein roter Faden durch die Generation läuft. Auch durch mich.
Lucille sah im Geist noch immer den Psychiater vor sich.
Er hat den Kopf ein wenig schräg gelegt und hält beim Sprechen die Brille in der Hand. Genauso, wie ich mir immer einen Psychiater vorgestellt habe.
Dass Ihre Mutter diese Veranlagung hatte, bedeutet ja nicht, dass Sie nicht so normal wie Ihr Vater sein können. Sie sind eine intelligente junge Frau, Lucille. Suchen Sie sich eine Stelle auf dem Land. Entspannen Sie sich.
Suchen Sie sich eine Stelle auf
Genießen
dem Land.
Genießen Sie das Leben.
Entspannen Sie sich.
Denken Sie nicht einmal mehr an das Haus, in dem Sie mit Ihren Eltern gewohnt
haben. Denken Sie nicht einmal mehr an das Haus, in dem Sie mit Ihren Eltern gewohnt haben.
Nach einem Jahr auf dem Land.
Nach einem Jahr auf dem Land.
Das war vor 3 Wochen gewesen, kurz nachdem Ihre Mutter im Sanatorium gestorben war.
Und was der Arzt gesagt hat, stimmt. In diesem Haus gibt es Liebe und Frieden, Kinder und Schönheit. Und ich spüre bereits, dass ich die Widrigkeiten der Stadt abstreife. Wie eine Schlange ihre alte Haut.
Schon jetzt, nach einem halben Tag.
In einer Woche werde ich nicht mehr wissen, wie meine Mutter ausgesehen hat.
In einer Woche würde sie nicht mehr wissen, wie ihre Mutter ausgesehen hatte. Mit einem glücklichen, geradezu verzückten Seufzer wandte sich Lucille zum Bücherbord und zog wahllos 6 oder 7 hohe, dünne, bunt bebilderte Bücher heraus.
Eines lege ich aufgeschlagen und mit dem Rücken nach oben auf den Schoß. Ein anderes schlage ich auf und lehne es an meine Brust.
Sie hielt die anderen Bücher in einer Hand, presste ihr Gesicht in das Pinocchio-Buch und schloss halb die Augen.
Ich wiege mich auf dem Stuhl langsam vor und zurück und fühle nichts anderes als Glück und Dankbarkeit.
Glück und Dankbarkeit.
Als Geppetto nach Hause kam, nahm er gleich sein Werkzeug und fing an, den Puppenjungen zu schnitzen. Was für einen Namen soll ich ihm geben? Pinocchio soll er heißen.
Die Standuhr unten schlug 3-mal, doch sie hörte es nicht.
Was machst du da?
Ich nehme das Buch von meinem Gesicht. Als mir die Bedeutung der Frage bewusst wird, erröte ich und lächle wie ein glückliches, aber schuldbewusstes Kind.
Ich lese.
Du gehst aber ganz schön nah an das Buch.
Ja,
sagte Eloise. Auch sie hatte sich im Bett aufgesetzt.
Niki kommt zu mir und betrachtet die Bücher auf meinem Schoß.
Wir stehen um 3 Uhr auf. Liest uns jetzt was vor? Catherine hat uns immer bis zum Abendessen vorgelesen.
Soll ich euch Pinocchio vorlesen?
Ja. Ja.
Lucille freute sich, dass sie vielleicht etwas von dem Glück, das sie nach den ersten Seiten des Buches erfüllt hatte, mit ihnen teilen konnte.
Ich setze mich auf den Boden, damit Niki und Eloise die Bilder sehen können, während ich vorlese.
Nach den Augen schnitzte er die Nase. Aber kaum war die Nase fertig, begann sie zu wachsen. Und sie wuchs und wuchs und wuchs.
Die Kinder schieben die Köpfe immer wieder über das Buch, sodass ich manchmal gar nicht sehen kann.
Die gar nicht mehr enden wollte. Sie war so lang und spitz wie eine gelbe Rübe.
Wow.
Der arme Geppetto mühte sich, die Nase wieder zu kürzen.
Ihr war nicht bewusst, dass sie mit einem so angespannten Interesse las, dass ich den Kindern mitteilte und dass dies der Grund war, warum ihnen die Geschichte so sehr gefiel.
Wo hast du sie denn
2 Stunden lang lese ich ihn vor.
Hier im Wäldchen.
Und die Zeit vergeht so rasch, als wären es 2 Minuten gewesen.
Sogleich noch mehr.
Kurz nach 5. Elizabeth bringt uns das Abendessen.
Kannst du uns noch eine Geschichte
und danach wollen
vorlesen?
Niki und Eloise, ja, dass ich ihnen bis um 7 Uhr, wenn sie zu Bett gehen, weiter vorlese.
Bereitwillig griff sie zu einem neuen Buch. Doch als Elizabeth das Tablett mit dem Abendessen holte, sagte sie zu Lucille, es sei jetzt an der Zeit, dass die Kinder badeten. Und Mrs. Christensen werde bald kommen, um ihnen gute Nacht zu sagen.
Mrs. Christensen kommt dann bald und sagt ihnen gute Nacht.
Mrs. Christensen kam um 7.
Die beiden Kinder sind frisch gebadet, sitzen in ihrem Bademäntel mit mir auf dem Boden, und sind in ein anderes Buch vertieft.
Gute Nacht, mein Schatz.
Gute Nacht.
Gute Nacht, Eloise.
Gute Nacht.
Weißt du, Ma, eigentlich hat uns Catherine diese Bücher ja schon vorgelesen. Aber wenn Lucille liest, kommt es einem so vor, als wären sie ganz neu.
Lucille errötete vor Freude.
Als die Kinder in ihren Betten liegen, gehe ich mit Mrs. Christensen hinunter.
Ist alles in Ordnung, Lucille? Vielleicht haben Sie noch Fragen zum Tagesablauf?
Nein, Ma'am. Nur dürfte ich vielleicht einmal in der Nacht nach den Kindern sehen?
Aber wir wollen doch nicht, dass Sie Ihren Schlaf unterbrechen, Lucille. Es ist sehr fürsorglich, aber wirklich nicht nötig.
Lucille sagte nichts.
Und ich fürchte, die Abende werden Ihnen lang werden. Wenn Sie sich mal in der Stadt einen Film ansehen wollen, wird Alfred, unser Chauffeur, Sie gerne fahren.
Danke sehr, Ma'am.
Dann also gute Nacht, Lucille.
Gute Nacht, Ma'am.
Lucille ging zur Hintertür hinaus und durch den Garten, wo der Springbrunnen noch plätscherte. Als sie die Hand auf den Griff ihrer Tür legte, wünschte sie, es wäre die Tür zum Kinderzimmer. Und es wäre bereits 8 Uhr morgens und ein neuer Tag.
Dennoch bin ich jetzt müde. Angenehm müde.
Wie schön es ist, dachte sie, als sie das Licht löschte, abends richtig müde zu sein.
Dabei ist es erst 9 Uhr. Anstatt hellwach und voller Tatendrang zu sein und wieder nicht schlafen zu können, weil man immer an die Mutter denken oder sich Sorgen über sich selbst machen muss.
Sie dachte an einen Tag vor nicht allzu langer Zeit, als sie sich 15 Minuten lang nicht auf den eigenen Namen hatte besinnen können und voller Panik zum Arzt gelaufen war.
Das ist nun vorbei. Vielleicht werde ich Alfred sogar bitten, mir ein Päckchen Zigaretten aus der Stadt mitzubringen.
Ein Luxus, den sie sich seit Monaten versagt hatte.
Ein letzter Blick aus dem Fenster hinüber zum Haus. Ab und zu bauschen sich die Vorhänge des Kinderzimmers und fallen dann wieder zurück. Der Wind in den nickenden Wipfeln der Pappeln klingt wie freundliche Stimmen, wie das helle Auf und Ab von Kinderstimmen.
Der zweite Tag war wie der erste, nur dass es kein Unglück, keine aufgeschürfte Hand gab. Und am dritten und vierten Tag war es ebenso.
Die Tage gleichen einander. Wie Nickys Zinnsoldaten auf dem Tisch im Kinderzimmer. Das Einzige, was sich verändert, ist meine Liebe zu der Familie und zu den Kindern. Eine blinde, leidenschaftliche Hingabe, die sich jeden Morgen zu verdoppeln scheint.
Lucille bemerkte und liebte viele Dinge. Die Art, wie Eloise ihre Milch in kleinen Schlucken ganz hinten im Hals trank.
Den blonden Flaum auf den Rücken der Kinder, der im Nacken in das Haar mündet. Beim Baden die schmerzhafte Verletzlichkeit der beiden Körper.
Am Samstagabend fand sie in dem Kasten an der Tür des Dienstbotenhauses einen an sie adressierten Briefumschlag. Darin waren ein zusammengefaltetes leeres Blatt Papier sowie 2 neue 20-Dollar-Scheine. Lucille hielt einen der knisternden Scheine in der Hand und betrachtete ihn.
Sein Wert bedeutet mir gar nichts. Um das Geld auszugeben, müsste ich in Läden und Geschäfte gehen, wo andere Menschen sind. Und was soll ich mit dem Geld, wenn ich das Grundstück hier doch nie verlassen werde?
Es würde sich einfach ansammeln. Jede Woche 40 Dollar.
In einem Jahr werde ich 2080 Dollar haben. In 2 Jahren doppelt so viel. Schließlich werde ich womöglich mehr haben als die Christensens. Und das ist nicht in Ordnung. Würden Sie es sehr eigenartig finden, wenn ich Sie bäte, umsonst arbeiten zu dürfen? Oder vielleicht für 10 Dollar? Ich muss mit Mrs. Christensen sprechen.
Und das tat sie am nächsten Morgen. Der Zeitpunkt war nicht günstig gewählt. Mrs. Christensen befand sich im Arbeitszimmer und stellte gerade das Menü für eine Abendgesellschaft zusammen.
Was gibt's, Lucille?
Ich sehe, wie der gelbe Stift in ihrer Hand rasch über das Papier gleitet. Es ist zu viel Geld, Ma'am. Der Stift hält inne. Sie öffnet überrascht den Mund.
Sie sind wirklich eine komische Frau, Lucille.
Wie meinen Sie das? Komisch?
Nun, erst wollen Sie praktisch Tag und Nacht für die Kinder da sein. Sie nehmen sich nie einen Nachmittag frei. Sie sprechen immer davon, dass Sie etwas Wichtiges für uns tun wollen. obwohl ich mir nicht vorstellen kann, was das sein könnte. Und jetzt sagen Sie, dass Sie zu viel Gehalt bekommen. Wir hatten noch nie eine Hausangestellte wie Sie, Lucille. Sie sind wirklich ganz anders als die anderen.
Sie lachte, und ihr Lachen war leicht und ungezwungen, im Gegensatz zu der jungen Frau, die angespannt vor ihr stand.
Ich bin von Ihren Worten wie gebannt.
Ich bin von Ihren Worten wie gebannt.
Wie meinen Sie das? Anders?
Das habe ich Ihnen doch gerade gesagt, meine Liebe. Und ich weigere mich, Ihr Gehalt zu kürzen, denn das wäre glatte Ausbeutung. Im Gegenteil, wenn Sie Ihre Meinung ändern und um eine Gehaltserhöhung bitten sollten...
Oh nein, Ma'am. Nein. Aber ich wollte, es gäbe noch mehr, was ich für Sie tun könnte. Für Sie alle.
Lucille, Sie arbeiten für uns, oder? Sie kümmern sich um unsere Kinder. Was könnte wichtiger sein als das?
Ich meine etwas Größeres. Ich meine...
Unsinn, Lucille. Dass die Leute, für die Sie früher gearbeitet haben, nicht so freundlich waren wie wir, bedeutet doch nicht, dass Sie sich für uns krumm arbeiten müssen.
Mrs. Christensen wartete darauf, dass Lucille sich zum Gehen wandte. Doch die blieb mit verwirrtem Gesichtsausdruck neben dem Schreibtisch stehen.
Mein Mann und ich sind sehr zufrieden mit Ihnen, Lucille.
Danke, Ma'am.
Und dann wäre ich der König und du wärst die Prinzessin. Und du müsstest drinnen im Turm bleiben, bis ich den verzauberten Hahn gefangen und in die Burg zurückgebracht hätte.
Gar nicht.
Lucille ging wieder ins Kinderzimmer, wo Niki und Eloise spielten.
Ich würde nicht in dem Turm bleiben und ich würde nämlich nicht warten, weil das fände ich langweilig.
Doch, du müsstest da drin bleiben. Und wenn ich der König wäre, könnte ich das bestimmen.
Und wenn du gar nicht der König wärst, sondern ich?
Haha, das geht ja gar nicht.
Es ist mir nicht gelungen, mich Mrs. Christensen verständlich zu machen.
Es ist mir nicht gelungen, mich Mrs. Christensen verständlich zu machen.
Wenn sie noch einmal zu ihr ging und ihr erklärte, wie sie sich fühlte.
Wenn ich ihr von meiner Mutter erzähle und von der Angst, die ich so viele Monate lang gehabt habe. Wenn ich ihr sage, dass ich es nicht einmal gewagt habe, etwas zu trinken oder eine Zigarette zu rauchen. Und dass die einfache Tatsache, dass ich mit der Familie in diesem wunderschönen Haus sein darf, mich wieder gesund gemacht hat. Wenn ich ihr all das erzähle, wird es vielleicht die Last von mir nehmen.
Wenn ich ihr all das erzählte, würde es vielleicht die Last von mir nehmen.
Lucille wandte sich zur Tür. Doch der Gedanke, Mrs. Christensen zu stören oder sie mit ihrer Geschichte, einer Dienstbotengeschichte, zu langweilen, ließ sie innehalten.
Und so trage ich für den Rest des Tages die Dankbarkeit, die ich nicht habe ausdrücken können, wie eine schwere Bürde in meiner Brust.
In dieser Nacht saß sie bis nach Mitternacht in ihrem Zimmer und ließ das Licht brennen. Sie hatte jetzt Zigaretten und gestattete sich nur 3.
Doch selbst die genügen, um das Blut in meinen Ohren brausen zu lassen, um meinen Geist zu entspannen und Träume von Heldentaten in mir aufsteigen zu lassen.
Und als die 3 Zigaretten geraucht waren und sie gern noch eine geraucht hätte, erhob sie sich.
Mein Kopf fühlt sich ganz leicht an.
Und legte das Päckchen in die oberste Schublade, um nicht in Versuchung zu kommen.
Beim Schließen der Schublade bemerke ich auf der Schachtel mit den Taschentüchern die beiden 20-Dollar-Scheine, die ich von den Christensens bekommen habe. Ich nehme sie und setze mich wieder auf den Stuhl.
Sie brach ein Streichholz aus einem Streichholzbriefchen, zündete es an und legte es mit dem brennenden Ende nach unten auf den Rand des Aschenbechers. Langsam zündete sie ein Streichholz nach dem anderen an und legte sie so in den Aschenbecher, dass ein kleines, flackerndes, kontrolliertes Feuer entstand.
Langsam, ein Streichholz nach dem anderen.
Langsam, ein Streichholz nach dem anderen. Als alle Streichhölzer verbraucht sind, reiße ich das Briefchen in kleine Stücke und füttere das Feuer nach und nach damit. Dann reiße ich die Geldscheine mit einiger Anstrengung in etwa gleich große Fetzen und lege sie ebenfalls in das Feuer.
Mrs. Christensen hat mich nicht verstanden. Doch wenn sie das hier sehen könnte, würde sie vielleicht verstehen.
Dennoch ist dies nicht genug.
Auch treue Dienste sind nicht genug.
Für Geld würde jeder treue Dienste leisten.
Sie aber war anders.
Ich bin anders. Ganz anders.
Hatte Mrs. Christensen das nicht selbst gesagt?
Das hat Mrs. Christensen doch selbst gesagt.
Dann fiel Lucille ein, was sie außerdem gesagt hatte.
Mein Mann und ich sind sehr zufrieden.
Mein Mann und ich sind sehr zufrieden mit Ihnen, Lucille.
Die Erinnerung an diese Worte brachte ein entzücktes Lächeln auf ihre Lippen.
Ich stehe auf.
Sie stand auf?
Ich fühle mich wunderbar stark und sicher in meiner Position bei den Christiansens.
Mein Mann und ich sind sehr zufrieden mit Ihnen, Lucille.
Es gab eigentlich nur eines, was ihr zum vollkommenen Glück fehlte.
Ich muss mich in einer Krise bewähren. Wenn nur so eine biblische Plage käme.
Und so begab es sich, dass eine große Plage das Land befiel.
So ungefähr heißt es doch in der Bibel.
Sie stellte sich vor, dass eine Flutwelle heranbrandete und immer höher stieg bis zum Kinderzimmer.
Eine Flutwelle brandet heran und steigt immer höher. Immer höher bis zum Kinderzimmer. Ich würde die Kinder retten und sie schwimmend in Sicherheit bringen, wo immer das auch sein mag.
Rastlos ging sie auf und ab.
Oder wenn es ein Erdbeben gäbe.
Ich würde zwischen schwankenden Mauern hindurch in das Haus rennen und die Kinder herausholen. Vielleicht würde ich wegen irgendeiner Kleinigkeit, wegen Nickys Zinnsoldaten oder Eloise Malkasten, noch einmal hineingehen. Und dabei würde ich verschüttet werden und sterben.
Dann würden die Christiansens erkennen, wie groß ihre Liebe gewesen war.
Oder es könnte ein Feuer ausbrechen.
Überall kann ein Feuer ausbrechen.
Überall kann ein Feuer ausbrechen.
Überall kann ein Feuer ausbrechen.
Feuer ist etwas ganz Gewöhnliches und bedarf keines himmlischen Ratschlusses.
Für ein schreckliches Feuer braucht es nicht mehr als das Benzin in der Garage und ein Streichholz.
Sie ging hinunter und durch die Verbindungstür zur Garage. Der Tank war einen Meter hoch und ganz voll. Und wenn Lucille nicht so überzeugt gewesen wäre von der Notwendigkeit und Wichtigkeit ihrer Tat, wäre es ihr gewiss nicht gelungen, ihn über die Schwelle der Zwischentür und des Eingangs zum Dienstbotenhaus zu bugsieren. Sie rollte den Tank durch den Garten, wie sie Arbeiter, Bierfässer und Aschetonnen hatte rollen sehen.
Auf dem Rasen macht er kein Geräusch.
Und als sie einen der gepflasterten Wege überquerte, hörte man nur ein kurzes Rumpeln, das sich in der Nacht verlor.
Nirgends brennt ein Licht. Und selbst wenn noch eines der Fenster erleuchtet wäre, würde ich mich nicht abhalten lassen.
Selbst wenn Mr. Christiansen dort am Springbrunnen gestanden hätte, wäre sie unbeirrt geblieben. Denn sie hätte ihn vermutlich gar nicht bemerkt. Und außerdem...
Bin ich denn nicht im Begriff, eine edle, heldenhafte Tat zu vollbringen? Selbst wenn Mr. Christiansen dort am Springbrunnen stehen würde?
Nein, sie hätte sich nicht abbringen lassen. Sie hätte wohl nur das Haus und die Gesichter der Kinder in dem Fenster im ersten Stock gesehen.
Ich schraube den Tankverschluss auf und gieße etwas Benzin an eine der Ecken des Hauses. Rolle den Tank weiter und gieße hier und da Benzin auf die weißen Schindeln, bis ich die nächste Hausecke erreicht habe. Dann zünde ich ein Streichholz an und halte es an die feuchten Stellen.
Ohne sich umzudrehen, ging sie zurück zum Dienstbotenhaus, blieb in der Tür stehen und betrachtete ihr Werk.
Die ersten Flammen züngeln blass und begierig. Dann werden sie gelb, mit rötlichen Streifen. Während ich zusehe, weicht der Druck, der auf meinem Körper und Geist lastet, von mir und verschwindet für immer. Er weicht der Konzentration und gewollten Anspannung eines Sprinters, der auf den Startschuss wartet. Bevor ich zu Hilfe eile, werde ich die Flammen bis hinauf zum Kinderzimmerfenster wachsen lassen, damit die Gefahr möglichst groß ist.
Ein Lächeln wie das einer Heiligen spielte um ihren Mund. Und jeder, der sie dort im Eingang hätte stehen sehen, wo ihr Gesicht im Licht des flackernden Feuers erglühte, hätte gefunden, dass sie eine schöne junge Frau war.
Ich habe an 5 Stellen Feuer gelegt und die Flammen kriechen nun an der Hauswand empor, wie die Finger einer Hand, wie die Finger einer Hand. Warm und flackernd, sanft und streichelnd, warm und flackernd, sanft und streichelnd.
Lucille lächelte.
Noch halte ich mich zurück.
Die plötzliche Explosion des Benzintanks, der zu heiß geworden war, klang wie ein Kanonenschuss und erhellte einen Augenblick lang die ganze Szene.
Heller glüht die Nacht im Licht des flackernden Feuers.
Als wäre dies das Signal gewesen, auf das sie gewartet hatte, ging Lucille zuversichtlich und entschlossen auf das große Haus zu.
Die Heldin. Kriminalhörspiel nach der gleichnamigen Erzählung von Patricia Highsmith. Aus dem amerikanischen Englisch von Dirk van Gunsteren. Es sprachen Zitatorin und Erzählerin Imogen Kogge. Lucille, Lea Dräger. Mrs. Christensen, Friederike Ott. Mr. Christensen, Markus Michalski. Nikki, Raphael Wahr. Eloise, Emma Beimel. In weiteren Rollen Udo Rau und Lina Syren. Ton und Technik Burkhard Pizzalandek, Anke Schlipp und Sabine Klunzinger. Regieassistenz Martin Bunz. Besetzung Nana Rademacher. Hörspielbearbeitung Uta Maria Heim. Regie Nicole Paulsen. Produktion Südwestrundfunk 2022. Redaktion und Dramaturgie Uta Maria Heim.
Du willst noch mehr Krimis?
Die besten Ermittlerkrimis der ganzen ARD findest du gleich nebenan. In der ARD Audiothek, im Hörspiel-Podcast Auf der Spur. Den Link dazu findest du in den Shownotes.